Jesus, wir wollen dich jetzt einfach bitten, dass du uns jetzt auch für die Predigt noch Kraft gibst und Konzentration. Wir danken dir einfach, dass du auf so vielfältige Weise wirkst und dass du Menschen gebrauchst, um in alle Schichten der Gesellschaft hineinzukommen. Wir danken dir auch für diese Arbeit von SRS, Vater, und für die Kremers und Dausens und all die anderen, die sich engagieren, Vater. Und wir beten, dass du das auch hier in Karlsruhe benutzen möchtest, um noch tiefer in die Gesellschaft reinzukommen. Jesus, wir wollen, dass dein Name und vor allem deine Freundlichkeit und deine unendliche Liebe so vielen Menschen wie möglich bekannt wird. Und dafür leben wir, dafür sind wir hier. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich möchte heute ein Thema vertiefen, das Gary Wiens ein bisschen angerissen hatte. Und das hat mich sofort elektrisiert. Und es ist die Frage, was motiviert dich? Was treibt dich an? Was ist der Motor, der dich bewegt, in deinem Leben Dinge zu tun? Und es ist interessant, es gibt zwei Sachen, die uns antreiben. Das eine ist Furcht und das andere ist Liebe. Und dazwischen ist nichts. Im Endeffekt tust du, was du tust, weil dich Furcht treibt, oder du tust, was du tust, weil dich Liebe antreibt. Und es ist wichtig für uns zu entscheiden und auch zu erkennen, was ist der Motor, an dem ich angeschlossen bin? Was ist der Motor, an den ich persönlich angeschlossen bin? Und das zu erkennen, wird helfen, auch zu begreifen, ob mein Motor eines Tages heiß läuft und sich festfrisst oder ob er wirklich endlos, mit endloser Energie weiterläuft. Ich möchte beginnen mit dem Satz aus Matthäus 22, 36. Und dort kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und er fragt ihn: Welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst. Ich habe schon mal in einer Predigt gezeigt, dass man diese Formulierung in den Geboten vom Hebräischen her auch durchaus mit "du wirst" übersetzen kann. Und dann kriegt das Ganze eine ganz andere, tiefere Dimension, nämlich die Dimension eines Versprechens, dass Gott dafür sorgen wird, dass wir eines Tages werden. Und auch gerade dieses Gebot kriegt eine ganz andere Dimension, wenn wir es so lesen: Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dieses ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn wir ein bisschen mal bei diesem Vers verweilen, dann spricht Paulus hier vom Hängen. Ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, hier ist ein richtig großes Bild, aber ich habe keins gefunden. Deswegen nehme ich einfach mal hier so eine kleine Tafel. Stellt euch vor, das ist ein Van Gogh, 4 auf 4 Meter. Ne? So, jetzt frage ich dich mal, woran hängt ein Bild normalerweise? Am Nagel, ne? Ein Bild hängt am Nagel. Und lustigerweise ist der Nagel das kleinste Teil am Bild. Den nimmt eigentlich gar keiner wahr, weil er oft sogar hinter dem Rahmen hängt. Aber trotzdem ist der Nagel eigentlich mit das wichtigste Teil am Bild. Denn der Nagel sorgt dafür, dass das Bild in der richtigen Position hängt, und zwar so, dass wir alle Details des Bildes korrekt wahrnehmen können. Kleine Ursache, große Wirkung. Und wie so oft im Leben übersehen wir oft die kleinen, aber wichtigen Dinge und konzentrieren uns auf die großen, zweitrangigen Dinge. Und genauso ist es mit einem Bild. Stell dir vor, es würde keinen Nagel geben, was würdest du machen müssen? Du müsstest entweder das Bild selber halten, damit es jemand angucken kann, und wenn du es selber anschauen müsst, müsstest du es immer so halten. Das geht jetzt bei dem Ding, aber jetzt stell dir mal vor, das ist so ein richtig großes Bild. Dann kommst du schon in massive Probleme. Und das kann sehr, sehr anstrengend sein. Und genauso verhält es sich mit den Geboten Gottes. Das höchste und wichtigste Gebot ist das Gebot der Liebe zu Gott selber. Und dieses Gebot, sagt Jesus, ist der Nagel, an dem eigentlich alle anderen Gebote dranhängen. Und wenn wir dieses Gebot nicht verstanden haben, dann werden wir Probleme haben, die anderen Gebote richtig zu verstehen und noch mehr Probleme haben, die anderen Gebote richtig zu erkennen und zu befolgen. Und das Drama ist, dass sehr, sehr viele Christen versuchen, die anderen Gebote zu erfüllen, ohne dass sie das erste Gebot je erfüllt, begriffen, verstanden haben oder gar darin leben. Und sie versuchen dabei, diesen Nagel zu ersetzen und wundern sich, dass sie irgendwann unter der Last des Gesetzes, das sie halten möchten, zusammenbrechen, ausbrennen, einem toten Formalismus oft dienen. Und wenn Leute sie fragen, warum machst du das eigentlich, dann kommt irgendwann nämlich, es ist die Frage, die du dir stellst, was treibt dich eigentlich an? Warum tust du, was du tust? Warum evangelisierst du? Natürlich haben wir so alle unsere oberflächlichen Antworten. Ja, ich liebe den Herrn und wir wollen natürlich das Evangelium verbreiten. Wir müssen den Missionsbefehl befolgen. Warum tust du es? Ja, also, weil Gott es gesagt hat. Ne? Warum tust du es? Und in Wirklichkeit kommt dahinter, ich habe Angst, wenn ich es nicht tue. Dann könnte Gott mit mir unzufrieden sein. Gott könnte sauer mit mir sein. Gott könnte böse auf mich sein. Wir müssen manchmal lernen, auch das, was wir tun, zu hinterfragen, auch wenn es gut ist, was wir tun. Und wir müssen nach den Motiven suchen. Warum tue ich etwas? Was ist der Motor, der dich und mich antreibt? Manchmal sind es sogar die noblen Dinge, die äußerst und äußerlich noblen Dinge, die wir tun. Und wir müssen uns fragen, aber was treibt uns denn an, es zu tun? Das ist eine würdige und eine wichtige Frage. Was treibt dich an, zu tun, das du tust? Was treibt dich an, dein Studium perfekt abzuschließen? Was treibt dich an, deine Doktorarbeit perfekt abzuschließen? Dein Examen abzuschließen? In deinem Beruf erfolgreich zu sein? Wir alle kennen die vordergründigen Antworten, die wir uns und anderen geben. Aber nimm dir mal Zeit und setz dich hin und frag dich, was ist es wirklich, das mich antreibt, zu tun, was ich tue? Und dann kommen wir vielleicht wieder zu diesem Wüstengebet, wo du in eine Zeit reinkommst, wo plötzlich du merkst, Schale um Schale fällt von dir ab. Und das Wahre wird sichtbar. Und das wollen wir oft nicht gerne sehen. Und deswegen tun wir schnell wieder was drauf, aber es hilft uns nichts, weil wir irgendwann ausbrennen werden. Sondern deswegen ist es gut, Gott an uns ranzulassen und uns auch hier zu entkleiden in der Frage, warum tust du, was du tust? Was bewegt dich zu tun, was du tust? Was ist der Motor, der dich antreibt? Ist es Liebe oder ist es Furcht? Ist es Liebe oder ist es Furcht? Und die Furcht kann sehr vielfältig sein. Es muss nicht nur die Furcht vor anderen Menschen sein, es kann sogar die Furcht vor dir selber sein. Wir müssen verstehen, dass wir selber aus dem liebenden Herzen Gottes herkommen. Das ist der Ort, an dem du und ich, lange bevor Raum und Zeit waren, entstanden sind. Dort hat unser aller Reise begonnen, im liebenden Herzen Gottes. Gott hat von dir und mir geträumt, bevor es dich gab. Gott hat dich und mich gesehen, bevor es dich gab. Bevor du in die Realität des Seins kamst, hat Gott dich gesehen, dich beim Namen gerufen, dir Identität, Funktion, Seele, Bestimmung und Freude eingehaucht. Und hat dich angeguckt und hat gesagt, es ist sehr gut. Sondern unsere Reise wird eines Tages, wenn wir den Ozean der Selbstfindung durchquert haben, auch dort wieder enden. Im Herzen Gottes werden wir ankommen. Und der Sündenfall, den wir erlebt haben, ist ein eine Zwischenstation gewesen, die sehr wichtig ist für unsere Entwicklung. Es ist die Zeit der Unabhängigkeit, in der wir lernen wollten, alleine zu leben. Und es ist die Zeit, in der wir konfrontiert werden mit unserer eigenen Stärke und Kraft. Es ist die Zeit, in der wir auch oft unsere Identität verloren haben und wo wir Dinge tun aus Furcht, Dinge tun, um uns selber zu genügen, Dinge tun, um uns vor uns selber zu rechtfertigen und noch viel mehr unbewusst, um uns vor Gott oder anderen Menschen zu rechtfertigen. Seit dem Sündenfall ist in uns Menschen diese Tendenz, dass wir uns die Liebe Gottes zurückverdienen möchten. Die Bibel nennt das Selbstgerechtigkeit. Wir möchten uns durch unsere eigenen Werke vor Gott gerecht machen. Das war, was Adam und Eva taten, als sie sich diese Feigenblätter abschnitten und sich eine Schürze daraus machten. Sie wollten etwas tun, weil sie empfanden, dass sie so vor Gott nicht stehen können. Und Gott nahm es ihnen weg. Er sagt, das reicht überhaupt nicht aus. Das ist Flickschusterei. Er opferte zwei Tiere und bekleidete sie mit diesen Fellen. Was Gott sagen wollte, ein Leben muss gegeben werden für euer Leben. Das ist die einzigste Bedeckung, die ich akzeptiere. Und prophetisch sprach Gott im Paradies schon aus, eines Tages werde ich kommen und mein Leben im Tausch für eures geben und werde euch mit meinem Fell, mit meiner Gerechtigkeit bekleiden. Und seitdem versuchen wir in unserem Leben uns durch eigene Kraft und eigene Werke zu rechtfertigen. Und das Motiv dahinter ist Furcht, die Furcht, dass wir Gott nicht genügen könnten. Diese Furcht wandert ab dann auch in unsere Beziehung mit anderen Menschen. Es ist vielleicht mein Vater, dem ich nicht genüge, meiner Mutter, der ich nicht genüge. Und so versuche ich, irrsinnige Leistungen in der Schule, in der Universität oder sonst wo zu erbringen, um dieses unendliche Loch zu füllen, um Mama oder Papa zufriedenzustellen, meinen Chef zufriedenzustellen, meinen Ehepartner vielleicht zufriedenzustellen. Und die Frage ist, was treibt uns an? Und das sind manchmal erstaunliche Leistungen, die wir erbringen, aber was ist die Antriebskraft dahinter? Was motiviert dich? Furcht oder Liebe? Der Nichtchrist ist davon überzeugt, in seinem Leben in der Gottesferne, dass er völlig in Ordnung ist. Er wird von seiner oberflächlichen Selbstgerechtigkeit verblendet und lebt darin. Ich habe das schon oft erlebt, wenn ich mit Nichtchristen gesprochen habe. Ich stehle nicht, ich klaue nicht. Was ist denn? Ich bin doch völlig okay. Der Nichtchrist kann nicht erkennen, dass mit ihm etwas nicht in Ordnung ist. Aber der neugeborene Christ spürt, dass etwas nicht stimmt. Aber ihn möchte Gott dahin bringen, dass er sagt, du bist mein Kind, komm zu meinem Herzen zurück und erkenne, dass du geliebt bist, so wie du bist. Und zu uns spreche ich auch heute Abend in erster Linie. Gott möchte dich einladen, loszulassen von deinen verzweifelten Versuchen, dich selber vor ihm oder vor Menschen zu rechtfertigen, besser zu machen, Erfolge zu erzielen, die dir letzten Endes nur als eine Art Schürze dienen, damit du besser dastehst. Aber die Energie, die du reinstecken musst, wird dich mit der Zeit ausbrennen. Und das ist der Grund, warum Gott uns auch als seine Kinder, die wir von Neuem geboren sind, von Zeit zu Zeit in die Wüste führt, wo wir konfrontiert werden mit unserer eigenen Schwäche, mit dem Unvermögen unseres Vermögens, wo wir glauben, wir schaffen es. Und Gott sagt, ich zeige dir, dass du es nicht schaffst. Und er tut es nicht, das hat Gary sehr eindrucksvoll nochmal im Leben von Petrus gezeigt, um uns zu vernichten. Er tut es, weil er uns unendlich liebt und weil er uns aus diesem Hamsterlaufrad, in dem wir wie verrückt rennen, herausholen möchte und dir sagen möchte, komm zur Ruhe vor mir. Komm zur Ruhe vor mir. Eines unserer christlichen Probleme ist auch, dass wir glauben, die Erfüllung des ersten und höchsten Gebotes hinzukriegen, indem wir das zweite, nämlich unseren Nächsten zu lieben, äußerlich erfüllen. Und das erste erfüllen mit äußerlichen religiösen Formen. Was bedeutet das? Ich bin ein guter Christ, weil ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe. Was hat Gott davon, dass du hier bist? Nichts. Was hast du davon? Ich hoffe eine Menge. Oder Ich meine, ich könnte jetzt etliche religiöse Rituale aufzählen, die sich Menschen, auch Christen, geschaffen haben, wo sie meinen, der geht bei Gott der Punk ab, wenn er das sieht. Ich zünd eine Kerze an. Oh, Gott braucht ganz dringend diese Kerze. Ne? Oder ich spende 100 Euro. Gott ist so dringend auf die 100 Euro angewiesen. Oder ich mache eine Wallfahrt nach St. XY. Gott hat es so nötig, dass ich dahin fahre. Ne? Aber das sind äußerliche religiöse Taten. David hat es wunderbar in dem Psalm 53 zum Ausdruck gebracht. Schlacht und Brandopfer wolltest du nicht. Ich hätte sie dir sonst gegeben. Das ist der Punkt. David war ein reicher Mann. Er hätte Zehntausende und Zehntausende von Kühen, Schafen und Rindern opfern können für seine Schuld. Aber er hat eins erkannt. Der Gott, dem ich diene, der hat kein Interesse an Metzeleien und Blut und Spritz und Brennen und Zisch und Dampf. Er hat kein Interesse daran, dass ich tonnenweise Weihrauch abbrenne. Der Psalm geht dann weiter. Aber einen zerschlagenen und geängsteten Geist wirst du, Gott, nicht verachten. So, was David damit sagen will, Gott hat einen Bock dran. Das hat David erkannt. Gott hat einen Bock dran, dass ich mir Gedanken mache über meine Unzulänglichkeiten. Dass ich erkenne, hey Gott, ich kann eigentlich tun, was ich will. Ich kann dir niemals genügen. Und Gott sagt, hurra, endlich bist du angekommen. Wunderbar. Und jetzt kann Gott dir sagen, du brauchst mir gar nicht genügen, denn du genügst mir schon immer. Ich habe dich schon immer geliebt. Und ich habe alles getan von meiner Seite, dass du mir genügen kannst, indem mein Sohn für dich gestorben ist. Das Einzige, was ich von dir, mein liebes Kind, möchte, ist dieser zerbrochene, zerschlagene Geist. Und dieser zerschlagene Geist ist der Geist, der ans Ende kommt der eigenen Bemühungen, der sagt, ich kann machen, was ich will, ich schaffe es nicht. Gott, ich schaffe es nicht. Ich kann dir nicht genügen. Ich kann weder das erste noch das zweite Gebot erfüllen, wirklich. Und dann sagt Gott, okay, und jetzt setz dich mal hin und komm erstmal zur Ruhe vor mir. Es war so drollig, vorhin kam ein lieber Freund auf mich zu, er ist jetzt Gemeindemitglied geworden, und hat gesagt, hey, ich habe bewusst nichts reingeschrieben unter Begabungen und Fähigkeiten. Und ich habe mich gefreut, weil was ich empfinde ist, wenn jemand neu in die Gemeinde reinkommt, du kommst hier nicht rein, um jetzt sofort mit deiner ganzen Begabung in die vollen Ruder zu greifen und zu dienen. Dann habe ich gesagt, hey, komm erst mal an, zieh die Pantoffeln an, setz dich ans Lagerfeuer und entspann erst mal. Genieße. Komm zur Ruhe. Komm vor dem Vater zur Ruhe. Und dann, wenn die Zeit reif ist, wird dir Gott schon zeigen, wo ist dein Platz. Oder wir werden auf dich zukommen. Oder was noch schöner ist, du wirst selber sagen, hey, jetzt bin ich fit, was kann ich tun? Und das ist das, was Gott möchte. Was Gott zuerst möchte, ist, dass er dir sagt, komm doch erst mal bei mir an. Und das ist das erste Gebot. Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Hör mal, diese Liebe kann nicht befohlen werden. Gott kann nicht sagen, lieb mich. Ja, lieb, 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 lieb. Schneller! Lieb, 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 lieb. Hüpf dabei. Ja, manifestieren. Das funktioniert so nicht. Ne? Liebe ist was, etwas, das du nicht befehlen kannst. Amen. Liebe wird errungen. Liebe wirbt. Und das ist das, was Gott tun möchte. Er wirbt um dein Herz. Er präsentiert sich dir in tausend Wegen und Möglichkeiten. Vor 3 Wochen habe ich darüber gepredigt, dass du wie ein Juwel bist und du bist auf diesem gigantischen Juwel eine ganz einzigartige Facette. In dir ist eine Melodie, die nur du für Gott singen kannst. Und Gott weiß, dass in dir etwas ist und du kannst nur eine bestimmte Facette von Gott wahrnehmen, die er auch nur dir zeigt. Das heißt, er begegnet dir in deiner ganz bestimmten Weise. Gott weiß, wie du funktionierst. Ich bin nur ein armer Mensch, ich bin zwar Pastor, aber ich werde niemals euch allen gerecht. Schaffe ich nicht. Gott sei Dank. versuche ich es auch gar nicht. Jetzt würde ich ausbrennen. Aber Gott weiß es und das beruhigt mich kolossal in meinem Job. Wo ich wirklich sagen kann, hey, ich kann für die Leute beten und kann sagen, hey Gott, ich gebe sie dir ab. Du wirst fertig damit, Gott. Und er wird es auch. Er weiß, wie er durch deinen verdrehten Charakter durchkommt. Er weiß, wie er dein verhärtetes, verbohrtes Herz weich macht. Ich nicht, aber er weiß es. Und er wird es tun, hundertprozentig. Denn er möchte ja, dass du ihn liebst. Und seine Verheißung ist, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und bevor wir irgendetwas anderes tun, möchte Gott, dass du dort ankommst. Freunde, darum reden wir seit 2 Jahren über die Liebe Gottes hier. Paulus sagt, dass ich euch immer wieder dasselbe predige, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Silvia hat mir mal gesagt, wie viel Mal muss man was hören? 17 Mal, um was zu kapieren. Und das stimmt. Das stimmt absolut. Wir müssen Dinge immer und immer und immer und immer wieder hören, bis sie langsam ins Herz rutschen. Und du weißt, der größte Weg ist vom Kopf zum Herz, ist der längste Weg. Bei Männern geht's schneller, das stimmt, ja. Ich hab's Mikrofon. Yeah! Jetzt aber vorsichtig, sonst erzähle ich hier ein paar Witze, gell? Okay. So ist es zum Beispiel ein Drama in den meisten Kirchen unserer Zeit, dass sie sich überwiegend nur noch aus diakonischen und karitativen Einrichtungen definieren. Wenn du heute mal auf der Straße fragst, was ist Kirche, was fällt den meisten Leuten ein? Caritas, Diakonie, Kindergarten, Altenheim. Stimmt es oder stimmt es? Das ist meistens so. Ich habe das öfter in den Nachrichten gehört, da ging es darum, EU-Zuschüsse zu kürzen, auch für die Kirchen. Und sofort brach ein Aufschrei aus kirchlicher Lage auf, man sei doch so stark karitativ in der Gesellschaft engagiert und was da alles wegbrechen würde. Ich will das nicht schmälern, der karitative, diakonische Bereich ist ein Bereich, den die Kirche zu erfüllen hat. Absolut. Ja? Und da haben wir noch als Freikirchen dran zu arbeiten. Ich mache das nicht klein. Also ihr Evangelischen, wenn ihr irgendwann diese Botschaft hört, ne, das ist kein Anmachen. So, das war jetzt für die Kassettenzuhörer. aber wenn wir uns nur noch daraus definieren, ja, dann stimmt was nicht. Dann erfüllen wir das zweite Gebot vor dem ersten Gebot. Und wenn Kirche nicht mehr damit identifiziert wird, dass sie quasi der Mittler zwischen dem Herzen Gottes und dem Menschen ist, dann stimmt was nicht mehr. Dann brennen wir aus, und das sehen wir. Die Kirche hat ihren Auftrag verlassen weitgehend. Und das andere Extrem ist in vielen evangelikal geprägten Gemeinden und Freikirchen, dass wir ausschließlich oft nur auf die Erfüllung des Missionsauftrages fixiert sind. Wir müssen Seelen gewinnen, wir müssen evangelisieren, wir müssen den Missionsauftrag erfüllen. Ist genauso richtig wie die Diakonie. Amen. Aber wenn wir nur darauf fixiert sind, was passiert dann? In kürzester Zeit brennen wir irgendwann aus. Und wenn dich jemand fragt, ja, warum verteilst du denn da deine Traktate oder machst deine SRS-Arbeit? Ja, ich muss Gott dienen, ne? Ich muss Gott dienen. Und du hast gar keine innere Berufung, keine brennende Liebe zu ihm. Aber was ist das Größte, wenn Liebe dich treibt? Liebe war es, die Jesus von Ewigkeit, der Gott von Ewigkeit her war dazu bewegt, zu sagen, ich werde den Himmel verlassen. Ich werde Mensch werden und für alle Ewigkeit Mensch bleiben. Es war Liebe. Es war nicht, ich muss dem Vater gehorchen. Ach, ich muss doch jetzt mich um die Menschen kümmern. So das Helfersyndrom, ne? Jesus und sein kosmisches Helfersyndrom. Ach, die armen Menschen, ich muss ihnen doch helfen. Ne? Viele von uns haben Helfersyndrom auch, by the way. Viele Christen wollen helfen oder Seelsorge machen, dienen, weil sie selber ungelöste Probleme in sich haben. Und sie verschaffen sich Erleichterung, indem sie anderen helfen. Und das macht dich auch auf Dauer kaputt. Weit verbreitete Krankheit bei Christen. Wir helfen nicht, um uns selber zu helfen. Sondern wenn wir wirklich helfen wollen, dann tun wir es, weil uns die Liebe Christi überwältigt hat. Und ich sage dir, das ist eine Energiequelle, bei der du niemals ausbrennst. Das ist eine Energiequelle, die dir nämlich auch mal erlaubt, eine Pause zu machen. Auch Jesus hat mit seinen Jüngern oft gesagt, Jungs, jetzt geht's mal in die Berge, wir machen Retreat, nimm den Gaskocher mit Petrus und ein paar gute Fische und wir lassen es uns mal, wie Björn immer zu sagen pflegt, wir lassen es uns richtig gut gehen. Der Satz gefällt mir echt, Björn. Jetzt, heute lassen wir uns mal richtig gut gehen, Jungs. Ne? Und dann haben die abgehängt im Gebirge. Ne? So, Jesus kannte den Rhythmus, den das Leben braucht. Aber wenn du dich aus deinem Dienst definierst, dann kennst du diesen Rhythmus der Ruhe nicht mehr. Dann ist nur noch schaffen, 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 machen, 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 machen. Und alles führt uns dahin, dass wir am Ende das Bild verkrampft in der Hand halten, anstatt es an den Nagel zu hängen und es ganz entspannt angucken, uns dabei auch mal hinsetzen, das Bild angucken. Darum ist für viele der christliche Glaube mehr Last als Freude. Weil wir aus falschen Motiven leben. Unser Motiv ist Furcht und nicht Liebe. Warum wir tun, was wir tun. Machst du mal, achso, ich brauche euch ja gar nicht mehr. Ich bin gar nicht angewiesen auf euch, gell? Hartz IV. Hartz IV. Wir bauen radikal ab im CZK. Ne? Rainer, bitte komm wieder, ich brauche dich doch fürs DVD, das kommt gleich. Bitte, bitte, bitte komm. Achso, du musst, okay. Jetzt geht er aufs Klo, ne? Okay. Wir tun Dinge, um etwas vor Gott zu sein. Gott aber möchte, dass wir zuerst etwas sind, bevor wir etwas für ihn tun. Diesen Satz sollten wir auswendig lernen. Wir tun oft Dinge, um etwas zu sein vor Gott. Gott, ich habe jetzt so gut evangelisiert, ich habe mich jetzt so reingehängt. Jetzt bist du doch zufrieden mit mir, lieber Gott. Ja, okay, so für die nächste Woche mal zumindest, mein Kind. Ne? Aber Gott sagt nein. Bevor du etwas für mich tust, möchte ich, dass du etwas bist. Ich möchte, dass du eine Identität hast als mein geliebtes Kind. Ohne einen Streich dafür getan zu haben, bist du mein Kind. Wie wirst du denn Kind? Wie bist du Kind deiner Eltern geworden? Hast du was getan dafür? Nö. Selbst die Geburt hat deine Mutter drücken müssen und nicht du. Natürlich, ich war zweimal dabei, ich weiß das. Ne? Pressen, pressen. Es ist wahr. Du hast das Leben als ein Geschenk bekommen. Du hast deine Kindschaft als ein Geschenk bekommen. Und so hat der Gott auch die Kindschaft als ein Geschenk gegeben. Und Gott möchte, dass du zunächst und zuallererst mal Kind bist. Und er möchte, dass du funktionierst aus Liebe, weil du verliebt bist in ihn. Da möchte Gott, Gott sagt, hey, wenn du richtig verliebt bist, dann marschier los. Das ist das Größte, das Schönste. Und das Beste. Und Gott sagt, dann wirst du nicht ausbrennen. Die Liebe kannst du nicht bremsen. Die Liebe geht über alles hinweg. Aber die Liebe hat auch kein schlechtes Gewissen, auch mal eine Pause zu machen. Amen. Und das Geheimnis dieses Gebotes ist, dass er uns... Was habt ihr gemacht? Warum geht meine Kanone nicht doch? Stefan, du sollst deinen Pastor lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Okay. Aber das Schöne ist an der Sache ist, wenn Gott davon redet, du wirst den Herrn, deinen Gott lieben, dann sagt uns Johannes, 1. Johannes 4,19, lasst uns lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist das Schöne. Er hat dich zuerst geliebt. Er sagt nicht, lieb du mich, dann lieb ich dich. Sondern er hat dich zuerst geliebt. Nochmal, du kommst aus dem Herzen Gottes. Vor Raum und Zeit warst du dort schon. David sagt, bevor ich geboren war, waren alle Tage vor dir in ein Buch geschrieben. Alle Tage, die noch sein werden. Diese Erkenntnis ist mir zu hoch. Gott kannte dich, bevor es dich gab. Du bist kein Unbekannter für ihn. Zu Mose sagte Gott, ich kenne dich von Angesicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Paulus sagt, ich bin vom Mutterleib an erwählt worden. Jeremia sagte, ich bin vom Mutterleib an zum Propheten bestellt worden. So, du bist kein Zufallsprodukt. Er hat dich zuerst geliebt, lange bevor du ihn lieben konntest. Und er möchte, dass du in diesen Hafen zurückkommst, in seine Liebe, dass du ankommst bei ihm. Er möchte, dass du erstmal deine Pantoffeln ausziehst, die Schuhe der Selbstgerechtigkeit ausziehst und die Pantoffeln der Kindschaft anziehst, dich hinsetzt und zur Ruhe kommst erstmal. Und aus dieser Ruhe heraus wirst du die großartigsten Siege vollbringen, die du dir je vorstellen kannst. Und das wird eine Kraft sein, wie du sie noch nie erfahren hast. Freundin, aus dem Grund reden wir über die Liebe Gottes immer und immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich möchte heute Abend mit euch drei Videosequenzen aus dem Film Chariots of Fire angucken. Auf Deutsch die Stunde des Siegers. Einige kennen diesen Film. Es ist die Geschichte von zwei jungen Sprintathleten im Jahr 1924. Gary hat in seiner einen Predigt das kurz erwähnt. Es ist Eric Liddell und Harold Abrams. Harold Abrams hier war Sohn eines jüdischen Emigranten. Sein Vater war sehr reich geworden. Er hat alles getan, um ein großes Vermögen zu erwirtschaften, damit seinen Kindern es mal besser geht als ihm. Und er kriegte diese Umtriebigkeit, diese Unruhe in sein Leben rein. Harold Abrams war getrieben von einer Unsicherheit und dem Drang, sich permanent beweisen zu müssen, seine Existenz zu rechtfertigen. Er war Jude. Das bekam er in der feinen englischen Gesellschaft immer wieder zu spüren. Und so war in ihm dieser Druck und dieser Drang, ich muss mich beweisen. Und er lernte sehr früh, wenn ich gute Leistungen bringe, dann werde ich von den anderen anerkannt. Dann werde ich im Establishment anerkannt. Und so formte sich in ihm mehr und mehr der Charakter, um jeden Preis der Beste zu sein, um jeden Preis zu gewinnen. Und er verbrachte erstaunliche Leistungen als Student, aber auch vor allem als Sprinter, als Läufer. Aber in dem Film siehst du, das, was ihn antrieb, die Kraft, die diese Leistung hervorbrachte, war bei ihm Furcht. Eine tiefe, tiefe Furcht und Unsicherheit. Ein tiefer Mangel an Identität. Er wusste nicht, wer er war. Und er kämpfte um sein Lebensrecht. Und er tat es, indem er um Leistung über Leistung erbrachte. Und du kannst es in dem Film wunderbar bemerken, wie er sich über keinen seiner Siege wirklich freuen konnte, weil er immer merkte, jetzt muss ich ja wieder gewinnen, um. Sein Counterpart war Eric Liddell, ein Schotte und überzeugter Christ, ein wunderbarer Läufer, und er hatte, seine Lebensvision war, Missionar in China zu werden. Er war ein brillanter Kopf und Denker, aber machte seine Doktorarbeit in Cambridge. Aber sein Herz gehörte Gott. Er war verliebt in Gott. Und in seinem Herzen wusste er, dass Gott ihm auch die Gabe der Schnelligkeit des Laufens gegeben hatte. Seine Schwester war auch begeisterte Christin, aber sie hatte immer Angst gehabt, dass er mit seiner Lauferei den Glauben verleugnete. Und eines Tages sagte er zu dir, hey, Gott hat mich schnell gemacht und er freut sich, wenn ich siege. Und sein ganzes inneres Verständnis war, dass Gott sich freute, wenn er rannte. Sein Motiv zu laufen war in erster Linie, Gott zu erfreuen. Die Gabe, die er bekam, zu gebrauchen. Sieg und Niederlage hing überhaupt nicht mit seiner Persönlichkeit zusammen. Es war für ihn nicht relevant. Nicht, dass er sagte, es ist mir wurscht, egal, aber sein Leben hing da nicht dran. Seine Motivation war eine ganz andere. Seine Motivation zu rennen und Leistung zu bringen, war einzig und allein Liebe. Und beeindruckend stellte das unter Beweis, als in einer dramatischen Entscheidung wurde sein Paradelauf, er war nämlich sehr gut in der 100-Meter-Disziplin, dieser Lauf wurde plötzlich auf den Sonntag verlegt. Und er sagte, Sonntag, no way, ich laufe an keinem Sonntag. Ich bin assigned, am Sonntag in der Kirche zu sprechen, da habe ich zugesagt, und Sonntag ist für mich der Tag, an dem werde ich an keinem Wettkampf teilnehmen. Punkt. Wir werden das dann sehen. Sein Entschluss bewegte die Weltpresse und alle seine Konkurrenten. Selbst der Prince of Wales, der damalige Thronfolger oder Vizekönig, der dann König von England werden sollte, konnte ihn nicht überreden. Sie versuchten es mit allen Mitteln trotzdem zu starten. Und das Interessante, Liddell lebte im ersten Gebot. Er definierte seinen Wert nicht aus der Meinung der Menschen, aus der Meinung der Presse, aus dem, was ihm jetzt vielleicht, weil ihm eine Goldmedaille durch die Lappen ging. Er rannte sehr gerne, aber sagt, das ist nicht alles. Weißt du, und solche Leistung kannst du nur vollbringen, wenn du in Liebe gegründet bist. Wenn aber deine Motivation eine andere ist, dann schaffst du es nicht. Es ist unmöglich, weil du musst dich beweisen. Und so passiert es überraschenderweise, dass er an einem Donnerstag starten kann im 400-Meter-Lauf, was überhaupt nicht seine Disziplin ist. Und wir wollen uns nun kurz diese drei Ausschnitte sehen. Der erste Ausschnitt zeigt Harold Abrahams, den jüdischen Emigranten, wie er seinen ersten Lauf verliert. Und das ist schön zu beobachten, wie in ihm eine Welt zusammenbricht. Der zweite Ausschnitt zeigt dann, wie der Vizekönig und das gesamte Olympische Komitee versuchen, Liddell zu bewegen, doch am Sonntag zu laufen. Und wie widersteht, der dritte Ausschnitt zeigt seinen Siegeslauf. Wenn ihr so lieb seid, Jungs. Ja, jedes Mal, wenn ich diese Szenen sehe, da kriege ich eine belegte Stimme, da kommen mir fast die Tränen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das jetzt nochmal gesehen habe, da wurde mir nochmal richtig bewusst, wie sehr Gott sich freuen muss, wenn wir Dinge aus Liebe für ihn tun. Und wie weit dich das trägt, wenn du Dinge aus Liebe zu ihm tust. Und das ist so beeindruckend dargestellt. Ne? Der eine läuft für sich und bei einer Niederlage bricht seine ganze Welt, sein ganzes Selbstwertgefühl zusammen, weil sein ganzes Wertesystem, seine Wurzeln eigentlich in ihm selber sind. Und der andere hat seine Wurzeln in Gott, hat seine Identität im Vaterherzen. Er weiß, er ist geliebt, so oder so. Und was er tut, tut er aus Liebe zum Vater. Und es fällt dir leicht und du bist trotzdem erfolgreich. Aber der Erfolg ist nicht mehr dein Gott. Der Erfolg ist nicht das, was dich eigentlich ausmacht. Sondern was dich ausmacht, ist mit ganzem Herzen ihm zu dienen. Und das ist der Erfolg, den Gott uns schenken möchte. Dass wenn ein, Gott will uns nicht so losermäßig, wie so manche Christen, oh, ist doch egal, ich bin Kind Gottes. Davon reden wir gar nicht. Aber wenn die Prioritäten stimmen, dass mein Herz in ihm ist, dann werde ich herausragende Leistung bringen, aber die Motivation ist eben eine ganz andere. Und es ist eine bleibende. Es ist eine bleibende Kraft. Die Performance wird eine ganz, ganz andere sein. Und wenn wir Dinge aus Liebe zu ihm tun, dann werden wir sehen, wie Gott auch sein Versprechen hält, dass er sagt, wer mich ehrt, den werde ich auch ehren. Und dann wirst du erleben, wie Gott zu seinen Dingen steht. Und Liebe ermöglicht es uns auch mal ein Opfer zu bringen und zu sagen, wie er, ich verzichte auf meine Paradedisziplin, ich verzichte auf eine sichere Goldmedaille. Niemand hat es verstanden. Die Geschichte hat übrigens wirklich stattgefunden. Das ist nicht nur ein netter Film. Und der Amerikaner, der ihm diesen Zettel gegeben hat, das war der, gegen den er eigentlich hätte laufen müssen. Und das ist etwas, wo auch Menschen sehen, dass etwas in dir ist, wo sie sagen am Schluss, das will ich haben. Ja? Wo du merkst, du lebst doch außerhalb des Wertesystems dieser Welt. Ne? Wo du nicht mehr umkippst und nicht mehr hinfällst und wie ein Rohr im Wind hin und her geblasen wirst. Und das ist es, Freunde, wo Gott uns gerne haben möchte. Das ist der Punkt, wo Gott uns haben möchte. Was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Ist es Liebe oder ist es Angst und Furcht? Mit beiden Dingen kannst du großartige Leistungen vollbringen, aber das Dauerhafte, das, was ewigen Bestand hat, das ist die Liebe. In einer Position, in der wir uns bedingungslos geliebt wissen und daher unabhängig sind von der Meinung der Menschen um uns herum, da möchte Gott dich haben. Du sollst unabhängig sein von der Meinung der Menschen. So oft leben wir in Abhängigkeit der Meinung der Menschen. Was denkt er über mich? Was denkt sie über mich? Und wir richten unser ganzes Leben danach aus. Und Gott sagt, hey, du sollst leben in Abhängigkeit von meiner Meinung, was ich über dich denke. Gott möchte, dass du unabhängig bist von den Umständen, in denen du bist. Egal wie die Umstände sind, Gott ist immer da, immer da. Und er wird immer die Umstände zu deinen Gunsten wenden, wenn die Zeit gekommen ist. Gott möchte, dass du unabhängig bist von deinen äußeren Erfolgen oder Misserfolgen, weil du bereits erfolgreich bist, denn du bist geliebt. Du bist schon erfolgreich. Du bist im Herzen Gottes angesiedelt. Du bist bereits endlos geliebt. Du musst nicht erst deine Position der Akzeptanz, der Annahme, der Liebe dir erkämpfen. Es gehört dir ja schon. Und das weiß der Teufel, dass wir das oft nicht wissen. Und deswegen möchte uns auch diese Packung unterschieben. Ja, bei Gott musst du dir auch erstmal deine Spuren noch verdienen. Und deswegen laufen so viele Christen in diesem Hamsterrädchen. Und was wir hier erkennen müssen, nicht im Verstand, sondern im Herzen, ist das, was Paulus sagt. Ich glaube, wir brauchen mal neue Batterien, ja. Ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Paulus war sich dessen völlig bewusst, dass diese Einsicht, geliebt zu sein, als eine Grundlage das erste Gebot zu erfüllen, ein Geschenk sein muss von Gott an uns. Paulus sagt, ich bete dafür, dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommt. Freunde, du kannst nicht durch diese Predigt, nicht durch intellektuelles Erkennen in diese Liebe reinkommen. Das schaffst du nicht. Es bedarf einer Offenbarung Gottes. Gott selber wird kommen und dir zeigen, wie sehr du geliebt bist. Und das betet Paulus hier. Er soll eure Augen des Herzens erleuchten, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Und das ist das, wofür wir beten sollten. Herr, öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen des Herzens, dass ich diese Liebe fassen, greifen und verstehen kann. Es ist sein Job, das macht er. Das wird er tun. Und da sollten wir hinterher sein. Wenn wir lieben, werden wir nicht nur überwinden, sondern siegen in einer Kraft, die alles übersteigt. Und diese Liebe wird uns zu Heldentaten des Glaubens befähigen, die alles andere, was Menschen tun können, in den Schatten stellt. Und diese Werke will Jesus durch seine Braut hervorbringen. Werke, die wir nicht mehr aus Verzweiflung tun, um endlich anerkannt zu werden bei den Christen und Nichtchristen, Werke, die nach kurzer Zeit in sich zusammenbrechen, weil sie in der Kraft des Fleisches und im Antrieb der Angst getan sind. Freunde, und das ist auch der Grund, warum ich glaube, der Geist Gottes so stark in unserer Zeit das Verständnis von der Braut Christi betont. Ich habe immer wieder Leute sagen hören, oh, ich kann mit dem ganzen Brautzeug nichts anfangen. Frauen wie Männer. Das ist so, oh, das ist nicht mein Ding. Ne? Aber ich habe auch dazu gehört. Aber heute begreife ich mehr und mehr durch Gottes Gnade, was für ein gewaltiger Unterschied es ist, mich als Kind Gottes oder als Braut Christi zu sehen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wenn du sagst, du kannst damit nichts anfangen, dann ist es okay. Aber ich garantiere dir, Gott wird nicht eher ruhen, als bis du es begriffen hast. Ich möchte das kurz noch zeigen. Was ist Kindschaft? Die Kindschaft, wenn Gott uns als Kinder bezeichnet, spricht Gott hier von unserer rechtlichen Position ihm gegenüber. Es ist eine juristische Position. Was ist ein Kind? Ein Kind ist aufgrund seiner Geburt rechtmäßiger Erbe der Güter und Titel des Vaters. Ja? Kind wird gezeugt und es hat diese Titel. Aber die Braut spricht von etwas ganz anderem. Die Braut spricht von einer Position emotionaler, bewusster Liebe, von einem emotionalen Verlangen des Bräutigams, von einer tiefen Herzenssehnsucht des Bräutigams nach der Braut. Ein Kind hast du, eine Braut gewinnst du. Und das ist der Umstand, den wir verstehen müssen. Die Braut ist umworben. Die Braut, nach ihr streckt sich der Bräutigam aus. Sie wird aktiv umworben. Und das ist das, was Gott möchte, dass in deinem Herzen Raum greift. Er möchte, dass du verstehst, dass du von ihm emotional gewollt, umworben bist. So wie ein Mann seine Braut freit. So heißt es im Alten Testament, so freit der Herr um Israel. Paulus sagt es ja nochmal im, mach dir mal eins, drück mal eins für mich. Ja, nochmal zurück. Ja, nee. Zurück. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Paulus hatte verstanden. Das Geheimnis zwischen Mann und Frau, in diesem Geheimnis spiegelt sich das Geheimnis von Christus und der Gemeinde wider. Die Braut hat eine andere Position als das Kind. Ich will dir was sagen. Meine Kinder wohnen noch heute in meinem Haus, aber sie dürfen nicht in meinen Geldbeutel fassen. Meine Braut, meine Frau, die darf das. Die muss nicht fragen. Sie macht es einfach. Ne? Aber das ist so. Das ist ein anderes Level von Intimität. Ne? Und ich meine, das Portemonnaie ist Kontrolle. Portemonnaie ist Macht. Oder umgekehrt, du wirst mit deiner Frau Dinge besprechen, die du mit deinen Kindern nicht besprichst. Die Frau teilt das Bett mit dir. Und ich hoffe, ihr missversteht das nicht. Das ist ein, in der Sprache mit Gott, es ist ein Bild der Intimität. Gott gewährt dir, Jesus gewährt dir eine Nähe, wie er sie keinem anderen Wesen gewährt, das er geschaffen hat. Und Gott möchte, dass wir diese Position verstehen, als Braut. Ich weiß, dass es Zeit braucht. Und ich weiß, dass Gott euch, vielen von euch, vielleicht noch diese Offenbarung geben muss. Und er wird sie euch geben. Und diese Liebe ist es, die der Geist Gottes als der himmlische Brautführer in uns, in unserer Zeit zu erwecken beginnt. Denn ich glaube, dass die Zeit mehr und mehr vorrückt. Wir kommen mehr und mehr in die Zeit des Endes. Und Gott möchte, dass die Braut für den Sohn bereitet ist. Denn wir werden in einer Zeit größter Herrlichkeit hineinkommen und in einer Zeit größter Angriffe. Das, was wir in dem Film gesehen haben, wo wir vielleicht unter massiven Druck geraten, wo du ermutigt wirst, Kompromisse zu machen, sogar wegen noblen Absichten. Und es kann dann nur die Liebe sein, die dich wie ein Anker fest auf Kurs hält. Und wenn du keine Liebe hast, wenn du nur in dir selber gegründet bist, wenn dein Glaube in dir selber gegründet ist oder auf Furcht vor Gott gegründet ist, wirst du zusammenbrechen in dieser Stunde. Du wirst zusammenbrechen. Und Gott möchte dich stark machen. Und er wird es tun. Er wird es tun. Machst du noch eins weiter? So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, widerstehe diesem Werben Gottes nicht. Lass dein Herz offen werden für die Stimme des Geistes Gottes, der dich in das Herz Christi hineinruft, der dich in Liebe hineinrufen möchte, in eine Liebe zu ihm, der dich frei machen möchte von deinen falschen Motivationen. Ich möchte heute Abend gerne mit uns beten und habe auch das Ministerteam gebeten, für heute Abend bereit zu sein. Ich denke, dass wir heute Abend einfach mal möchten gerne für euch beten. Ich habe den Eindruck, dass wir, kannst du mal, genau, Musik laufen lassen. Gott möchte heute Abend dich auffordern, eine Entscheidung zu treffen, was dein Motiv sein soll.